Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die Metropolitan Division ist weiterhin das Thema in der Vorschau auf die Saison 2025-2026. Wir sind beim fünften Team angelangt und das sind die Washington Capitals, die sich 1983 das allererste Mal für die Playoffs in der NHL qualifiziert haben. Und wenn man weiß, wann die Washington Capitals in die NHL reingekommen sind, dann würde man merken, dass das ein relativ langer Zeitraum war, bis sie die erste Playoff-Teilnahme dingfest gemacht haben, sich qualifiziert haben. Sie sind tatsächlich 1974-75 gestartet und das sind 2, 4, 6, 8 Jahre ohne Playoffs, bevor sie dann sich erstmals qualifizieren konnten. Da haben sie dann direkt gegen den Champion verloren, gegen die New York Islanders. Das Jahr drauf gab es schon mal einen Seriensieg, aber auch wieder gegen die Islanders. 3 Jahre hintereinander am Anfang gegen die Islanders verloren, sehe ich gerade in der Geschichte der Playoffs für die Washington Capitals. Und ich weiß es nicht, aber muss ich mir vielleicht mal als Aufgabe geben, ob das die längste Durststrecke zu Beginn einer Franchise war, was die Playoffs betrifft. Also 8 Jahre lang nicht die Playoffs zu erreichen als neues Team, finde ich schon relativ heftig. Man müsste eben auch schon mal nachschauen, 1974-75, als sie angefangen haben, da gab es, wie viel haben wir denn hier, 9 Teams, da gab es 18 Mannschaften. Und wenn man da jetzt beachtet, ich wollte gerade sagen, davon haben sich 16 qualifiziert. Nee, das stimmt nicht. Davon haben sich 12 qualifiziert. Aber selbst da, also 66% der Teams haben sich qualifiziert in dem Jahr oder in den Folgejahren auch noch so ein bisschen. Ja, die Capitals anscheinend nicht dabei. Also, deshalb erst in der Saison 82-83 mit dabei gewesen und das reicht dann eben für Platz Nummer 5 in meiner Auflistung für die Metropolitan Division. Und wir legen los mit der Vorschau. Im letzten Jahr, da lief es wesentlich besser für die Washington Capitals. Da waren sie eine der positiven Überraschungen überhaupt in der gesamten Saison, Spielzeit zuvor die Playoffs verpasst und dann letzte Saison 111 Punkte gesammelt, die Metropolitan damit gewonnen, die Conference damit gewonnen, 12 Punkte mehr als das Team dahinter und das war ein Riesenschritt nach vorne. Sie hatten in der Saison vorher ja gerade so die Playoffs erreicht, dann in einem Sweep gegen die Rangers verloren. Jetzt in der abgelaufenen Saison haben sie sogar eine Playoff-Runde gewonnen gegen die Montreal Canadiens. Und das war schon bemerkenswert, denn die letzte Playoff-Runde, die sie gewonnen hatten, das war das Stanley Cup-Finale 2018. Seitdem hatten die Capitals die erste Runde nicht mehr überstehen können. Dann war allerdings in der abgelaufenen Saison auch Schluss in der zweiten Runde gegen die Carolina Hurricanes. Aber trotzdem nochmal erstmal als Team insgesamt sehr, sehr positiv die Saison. Spencer Carberry ist dann auch zu Recht, wie ich finde, als Trainer des Jahres ausgezeichnet worden. Der beste Trainer in der NHL in der abgelaufenen Spielzeit. Extrem gut von ihm auch betreut. Hatte ich ja schon mehrfach erwähnt, dass er auch sehr, sehr sympathisch rüberkam dann im direkten Kontakt. In Washington da selber, es gab diverse Bestleistungen von Spielern, kommen wir noch dazu. Und natürlich gab es den Rekord, vielleicht für die Ewigkeit, von Alex Ovechkin, der ja mit seinem 895. Treffer bei den New York Islanders, das Team, auf das ich in der letzten Sendung geschaut habe, den Rekord von Wayne Gretzky übertroffen hatte. Und das war auch so eine Hauptgeschichte. Das war eine Motivation, natürlich in die Saison reingehend. Dann hat er sehr, sehr gut zwischendrin reingefunden. Hattrick mit dabei, gegen Utah war gut drauf und dann bricht er sich das Bein. Und da muss man auch sagen, dass sie danach trotzdem auch ganz gut erstmal weitergespielt haben. Es wurde nur gegen Ende der Saison dann relativ dünn. Und das ist auch ein Punkt, wenn ich nachher dann auch nochmal in die Vorschau reingehe, der so ein bisschen vielleicht eine Warnung, eine rote Flagge sein sollte für die Fans der Washington Capitals, dass da vielleicht dann eben doch nicht alles so golden war, wie es vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle geglänzt hatte. Ja, und vielleicht geben ja auch schon die Zahlen so ein bisschen einen Hinweis darauf, was gut gelaufen ist bei den Washington Capitals. Und da wird es ja sicherlich auch einige Punkte gegeben haben, was aber vielleicht auch Dinge waren, die ihnen Probleme bereitet haben und die sich dann auch in den Zahlen, in den Statistiken wieder spiegeln. So, jetzt ist hier gerade mal meine Excel-Tabelle ein bisschen aus der Form gerückt. Jetzt ist sie wieder da und wir schauen einfach mal auf die Zahlen. Die Washington Capitals hatten den zweitbesten Angriff mit 286 Treffern. Das war schon mal sehr, sehr gut, was sie da offensiv hatten. Nur Tampa Bay hat mehr Tore erzielt. 229 Gegentore waren Platz 8. Auch das ist ein guter Wert, oberes Drittel mit dabei. Beim Corsi-Wert waren sie auf Platz 12, beim Expected Goals-Wert auf Platz 11, beim Anteil der hochkarätigen Torchancen auch nochmal auf Platz Nummer 10. So ein bisschen schon mal ein Hinweis darauf, dass sie ein gutes Team waren, aber nicht so richtig ein wirkliches Spitzenteam. Die Schussquote, die war die beste der gesamten NHL bei 5 gegen 5. Was aber auch wieder oft ein Indikator dafür ist, naja, vielleicht ist das auch ein bisschen irritierend. Zum Beispiel hatten die Buffalo Sabres auch eine relativ gute Quote bei 5 gegen 5. Wo die gelandet sind, weiß man. Also, das ist schon mal so ein bisschen vielleicht ein paar Fragezeichen. Die Fangquote, die war bei 5 gegen 5 nicht gut. Das war Platz Nummer 20 bei den Washington Capitals. Das Powerplay, das war auch eher durchwachsen mit Platz 13. Unterzahlspiel war mit Platz 4 dann wiederum wirklich gut vorne. Also man merkt so ein bisschen, ja, gute Werte, aber nicht ganz überragend, wenn man auch ein bisschen hinter die klassischen Zahlen dann schaut bei den Washington Capitals. Ja, individuell habe ich es gesagt, da hatten einige Akteure eine sehr, sehr gute Spielzeit. Und da muss man eben zum Beispiel nennen Jacob Chychrun, der 20 Tore gemacht hat, 47 Punkte, persönliche Bestleistung für ihn im ersten Jahr bei den Washington Capitals. Er hat auch einen neuen Vertrag bekommen, auch da kommen wir gleich nochmal mit zu. Alexei Protas hat eine Bestleistung abgeliefert, 30 Tore, 36 Vorlagen. Tom Wilson, 33 Tore, 32 Vorlagen. Connor McMichael, 26 Tore, 31 Vorlagen. Nick Doubt auch noch mit einer persönlichen Bestleistung. Also alles sehr, sehr gute, auch individuelle Werte dann natürlich. Aber eben auch das ist etwas, was so ein bisschen eine Warnung ist für die Saison, die jetzt kommt. Denn vor ein paar Jahren war das zum Beispiel bei den Nashville Predators auch so. Da hatten, meine ich, Matt Duchene und Philip Forsberg zum Beispiel auch Career Seasons. Und die Spielzeit danach, die war dann nicht so besonders gut. Und das ist etwas, was ich bei den Washington Capitals auch befürchte. Nochmal, wenn wir aber insgesamt reinschauen, auch bei den Toren, also sie haben mit Ovechkin einen absoluten Spitzentorjäger, 44 Tore in 65 Partien, das muss man ja auch noch dazu sagen, der hat ja 17 Spiele nicht gespielt, so die 50-Tore-Marke hätte er sicherlich geknackt, vielleicht wäre auch ein Rennen mit drin gewesen mit Leon Dreisaitl vorne um die Torjägerkanone. Dazu danach 33 Tore von Tom Wilson, 30 von Alexei Protas. Also das ist schon eine sehr, sehr gute Mischung. Du hast einen Spitzentorjäger, du hast zwei sehr gute, sehr gut treffende Spieler danach. Dann mit Dylan Strome, mit Connor McMichael, Pierre-Luc Dubois und eben Jacob Chychrun auch nochmal vier Spieler, die 20 oder mehr Tore machen, einer davon Verteidiger. Auch das extrem gut. Mangiapane und Nick Doubt hinten dran noch mit jeweils 14 Treffern. Also das waren schon alles sehr, sehr gute Zahlen, die die Washington Capitals da hatten, eben sowohl als Team als auch die einzelnen Spieler. Und wirklich eine tolle Saison, weitestgehend. Man muss aber auch sagen, das habe ich ja eben schon angedeutet, die letzten Wochen ging es dann so ein bisschen dahin. Da haben sie sehr viele Tore auch kassiert. Da haben sie nicht gut gespielt. Auch bei dem Spiel, wo Ovechkin den Rekord gebrochen hat. Ich glaube, es war ja dann 1-4 oder ein 1-5 gegen die Islanders. Also tatsächlich, klar, ein Tor gemacht, Ovechkin, okay. Aber danach als Mannschaft ging es nicht mehr so gut. Gegen Montreal hat es gereicht, gar keine Frage. Aber ich glaube, gegen Carolina hat man dann deutlich gesehen, dass sie noch nicht in der Kategorie Spitzenmannschaft-Titelkandidat drin waren in der letzten Saison. Was ist spielertechnisch passiert bei den Washington Capitals? Und da gab es drei Abgänge. zumindest Stand jetzt, die ich hier aufgelistet habe. Andrew Mangiapane, der ist zu den Edmonton Oilers gewechselt. Lars Eller, der ja während der letzten Saison kam, den hatte ich noch in Pittsburgh interviewt tatsächlich. Und der ist dann danach zu den Capitals gewechselt. Der ist jetzt in Ottawa und Taylor Radish ist bei den New York Rangers gelandet. Declan Chisholm kam von Minnesota und Justin Sirdoif von den Florida Panthers. Das war's an Zugängen. Sie haben so ein bisschen versucht, auch neue Spieler sich zu holen, vor allem auch für die Forward-Position, um da nochmal so ein bisschen Scoring auch an der Stelle mit reinzubekommen. Das ist ihnen dann nicht gelungen, also da haben sie keinen neuen Spieler bekommen. Deswegen wurde zum Beispiel auch Anthony Beauvillier dann nochmal für 2 Jahre unter Vertrag genommen, was ich aber gar nicht so schlecht finde. Für 2,75 Millionen ist der Vertrag auch in Ordnung. Und die Washington Capitals haben noch Geld unterm Salary Cap Space. 4,125 Millionen, das ist nicht so wenig für eine Mannschaft, die eben letztes Jahr sehr, sehr gut gespielt hat und in den Playoffs war, ist das schon mal ein bisschen Geld. Aber man muss auch dazu sagen, sie haben trotzdem einen dicken, fetten Batzen an Geld an Jacob Chychrun abgegeben für die nächsten Jahre. Und zwar 9 Millionen bis 2030, also 5 Jahre, 9 Millionen pro Saison. Jetzt habe ich erwähnt, er hat 20 Tore gemacht. Ja, keine Frage, er hatte eine Career Season, alles richtig. Aber er ist eben auch jemand, den sie so ein bisschen maskieren können, der also entsprechend nicht unbedingt die defensivsten Aufgaben bekommt. Und auch da muss man schauen, ob das in der nächsten Saison dann weiterhin so gut geht. Klar, ich habe es bei vielen Verträgen und vielen Teams erwähnt, der Salary Cap Space steigt. Das heißt, der prozentuale Anteil am Cap Space, den Jacob Chychrun da eben dann hat, der wird abnehmen, ja. Trotzdem weiß ich nicht, ob das nicht 1 Million zum Beispiel dann doch zu viel ist. Und man kann natürlich sagen, ne, 1 Million ist jetzt bei einem Salary Cap Space von 95 Millionen jetzt auch nicht so schlimm. Aber die 1 Million kannst du dann eben vielleicht für einen Stürmer ausgeben oder noch vielleicht für einen Def-Abwehrspieler und so weiter. Also das kann schon etwas sein, was dir am Ende dann irgendwo ein bisschen wehtun wird. Über lange Jahre waren ja die Washington Capitals und die Pittsburgh Penguins 2 Teams, die sich nicht nur duelliert haben, sondern die auf ähnlichem Niveau und in ähnlichen Situationen in der Franchise waren. Und in den letzten Jahren hat sich das so ein bisschen getrennt und die Washington Capitals, die scheinen da relativ schnell wieder die Kurve nach oben gefunden zu haben. Die Penguins waren ja auch ein paar Jahre in den Playoffs noch, sind jetzt eben voll im Rebuild drin und zwar richtig voll im Rebuild. Habt ihr ja vielleicht dann schon in der Sendung über die Pittsburgh Penguins gehört. Und bei den Capitals ist es so gewesen, die haben ja vor 2 Jahren einige Spiele abgegeben, dann die Playoffs verpasst, letztes Jahr noch knapp erreicht die Playoffs, danach jetzt eben die letzte Saison. Ich würde sagen, die Wahrheit liegt so ein bisschen in der Mitte zwischen Playoff-Bubble und Eastern Conference gewonnen. Werde nachher auch nochmal meinen Tipp so ein bisschen abgeben. Aber was den Washington Capitals wirklich gelungen ist in diesen letzten Jahren, ist es, den Kader zu verstärken, ein bisschen umzukrempeln und trotzdem für die Zukunft aufzustellen. Alex Ovechkin hat noch 1 Jahr Vertrag. Es ist nicht ganz klar, ob er danach noch weiterspielen möchte, ob vielleicht die Aussicht auf 1000 Tore etwas wäre, was ihn noch motivieren könnte. Jetzt in der nächsten Saison kann er erstmal die 900 schaffen. Wenn man dann eben rechnen würde, keine Ahnung. Ich meine, letztes Jahr waren es 44 und 65. Sagen wir mal, er spielt wirklich 82, macht vielleicht seine 40 Tore. Dann ist er irgendwo bei 935 Treffern, 937 Treffer irgendwo in der Range. Und wenn man dann 2 Jahre rechnet, dann ist das ja nicht mehr unmöglich. So. Aber das ist Zukunftsmusik. Im Hier und Jetzt haben sie eben, wie gesagt, schon einige Spieler, wie zum Beispiel einen Connor McMichael, die mit reingeschnuppert haben die letzten Jahre. Auch einen Rasmus Sandin als jüngerer Verteidiger, Martin Fervari. Auch der ist mit dabei bei den jüngeren Leuten und das ist schon mal nicht schlecht. Und was man auch sagen muss, die Washington Capitals haben einige richtig gute Prospects. Da ist vor allem zuerst zu nennen Ryan Leonard. Der hat im letzten Jahr ja schon gespielt, 9 NHL-Spiele, hat ein Tor gemacht dort in der NHL. Der war Nummer 1, war Erstrundpick an Position 8 im 2023er Draft. Und das ist eben auch so ein Punkt. Sie haben den Rebuild eingeleitet, haben direkt einen Erstrundpick gehabt und der kommt 2 Jahre später schon in die NHL. Das ist ja auch nicht unbedingt normal, aber er hat es eben geschafft mit seinen 20 Jahren. Er wird sicherlich am Anfang Spielzeit bekommen. Sie werden sofort schauen, passt er jetzt wirklich rein? Ist er bereit für die NHL? Einfach voll und ja, der wird damit reinkommen in die Mannschaft. Dann auch bei den Stürmern Ivan Miroschnichenko, der hat auch schon 18 Spiele gemacht, der hat in der AHL gespielt, in Hershey auch da richtig gut gespielt und der wird vielleicht mit Connor McMichael in Rollen tauschen, so ein bisschen, weil Connor McMichael vielleicht auf die Center-Position geht. Andrew Mangiapane ist ja weg, der wird auch fehlen. Tyler Reddish wird auch fehlen. Das heißt also, in den Bottom Six, vielleicht auch in den Middle Six, sind Plätze offen, sind Kombinationsmöglichkeiten offen. Und das ist schon eben etwas, wo man sagen muss, okay, da entstehen Chancen eben für Miroschnichenko und natürlich auch für Ryan Leonard. Dann haben sie, auch interessant, 2 Brüder von NHL-Spielern. Der eine ist Ilya Protas. Das ist der jüngere Bruder von Alexei Protas. Und der spielt ja auch bei den Washington Capitals. Auch der könnte vielleicht in der nächsten Saison mit reinspielen. Ist ein Drittrunden-Pick im 2024er Draft gewesen. Ist relativ groß. Eben auch, also genauso wie Alexei Protas. Beide sehr, sehr groß. Der ist 19 Jahre alt. Kann in der AHL spielen, aber eben vielleicht auch in der NHL. Auch da glaube ich so diese 9 Spiele, die werden sie ihnen dann mal mit hochholen, je nachdem auch wie die Verletzungen sind und auch da wieder eine Chance dann eben auch entsprechend Spielzeit zu bekommen. Der muss sich ja gar nicht festspielen, aber die ganzen Spieler jetzt, die auch reinschnuppern, das sind jetzt nicht immer Spieler, wo man sagt, naja, die müssen in der nächsten Saison performen. Nee, es wäre natürlich schön, wenn sie das NHL-Team mit unterstützen, aber die sind Spieler, die perspektivisch dann wieder mit reinrutschen, wenn eben ein Ovechkin mal nicht mehr da ist, wenn ein Tom Wilson vielleicht mit rausrückt und so weiter. Übrigens sei erwähnt, das habe ich noch gar nicht gesagt, TJ Oshie hat ja seinen Rücktritt erklärt von der NHL, vom Eishockey, dementsprechend ist der jetzt auch dauerhaft weg, das heißt, die Lücke muss auch gefüllt werden. Der zweite Bruder von einem NHL-Spieler, das ist Cole Hudson und der Nachname sagt schon, er ist der Bruder von Lane Hudson. Der ist immerhin Rookie des Jahres geworden mit den Montreal Canadiens. Und Cole Hudson ist auch Verteidiger. Der hat im letzten Jahr in der NCAA gespielt bei der Boston University. Der war Zweitrundenpick auch im 2024er NHL Draft. Und auch da muss man sagen, dass er vielleicht in der nächsten Saison mit reinschnuppern kann. Der ist 19 Jahre alt, kann man vielleicht auch erwarten, dass er ja auch wieder seine 5 bis 9 Spiele bekommen wird. Der hat auch bei den World Junior Championships mitgespielt, hat da 11 Punkte gemacht in 7 Spielen für die USA. Also auch nicht schlecht, da haben sie die Goldmedaille gewonnen, die US-Boys. Und dementsprechend auch jemand, der weiß, wie man erfolgreich spielen kann. Und ein weiterer Spieler, der vielleicht auch noch mit reinschnuppern kann, Zweitrunden-Pick Nummer 40, von 2023 ist Andrew Crystal. Der hat auch in der WHL letzte Saison gespielt, ist aber eben auch jemand, der mit 20 Jahren auch reinschnuppern kann. Er ist nicht so groß, aber trotzdem wäre es eben möglich auf den Flügelpositionen bei den Washington Capitals, dass er da auch Spielzeit bekommt. Also ihr merkt schon, es sind jede Menge Spieler da, die nachrücken können bei den Washington Capitals und das ist einfach wirklich eine Luxussituation, dass du einen Kader hast, der im letzten Jahr oder in den letzten beiden Jahren sich für die Playoffs qualifiziert hat und trotzdem hast du eben einige Prospects, die nachrücken können. Also schon sehr, sehr gut gemacht dort der Umbau bei den Washington Capitals und muss man mal abwarten, wie sie sich jetzt in der nächsten Saison entwickeln. Ich gehe einfach mal durchs Lineup durch. Bei Daily Faceoff wird das Ganze hier wie folgt aufgelistet. Dylan Strome als Center in der ersten Reihe, unterschätzter Spieler, finde ich, sehr, sehr gut mit reingepasst da bei den Capitals. Ovechkin links, gar keine Frage, Alexei Protas auf der rechten Seite, vielleicht kann er auch mal Wilson spielen, auch das sind Kombinationsmöglichkeiten. Die zweite Reihe aber normalerweise, und die hat auch sehr gut funktioniert, hat man bei den Toren gesehen, bei Tom Wilson, Pierre-Luc Dubois, Tom Wilson und Connor McMichael. Die dritte, Hendrik Lapierre, Ryan Leonard und Anthony Beauvillier und die vierte ist hier eben mit Nick Dowd, Justin Sordiff und Brandon Duhaime. Das sind hier die 4 Sturmreihen. Erste Reihe mit, oder die ersten beiden Reihen sind schon gutes NHL-Niveau, aber wie gesagt, ein bisschen vorsichtig bei den ganzen Bestleistungen. Würde ich erwarten, dass sie alle etwas schlechter auch entsprechend dann treffen in der nächsten Spielzeit. Das Verteidigerpaar Nummer 1, Jakob Chychrun, John Carlson. Carlson auch Warnung, der Mann ist schon relativ alt. Ich habe das Alter vergessen, weiß gar nicht, 37. Wie alt ist er? 35, okay. Gefühlt manchmal gespielt wie 37. Also auch da muss man irgendwann damit rechnen, dass die Leistungen auch nicht mehr so gut sind, wie sie das teilweise noch waren. Dementsprechend sei auch da ein bisschen Vorsicht geboten. Zusammen mit Chychrun vorne, das könnte auch defensiv dann manchmal ein bisschen dünn werden. Rasmus Sandin, Matt Roy ist das zweite Verteidigerpaar. Sandin, wie gesagt, derjenige, der langsam als einer der Verteidiger rangeführt wird. Martin Fehrwari hinten und Trevor Van Riemsdyk. Fehrwari auch jemand, der jetzt im Prinzip angekommen ist und jetzt performen muss als Verteidiger. Das ist alles okay. Und dann hinten im Tor muss man natürlich auch sagen, Logan Thompson und Charlie Rindlin. Thompson war der drittbeste Torhüter, was Goals Save Above Expected betrifft. Plus 26 in 43 Partien. Also da ein halbes Tor pro Partie. Ihnen hinten die Bude sauber gehalten. Sehr, sehr gut. Bei der Backup-Position Charlie Lindgren, der war jetzt, er war okay, er war plus minus null quasi. Ich glaube, minus eins oder sowas hat er gehabt. Ich mal einmal hier, wenn ich schon sage, dann will ich auch einmal gucken. Charlie Lindgren, genau, minus eins auf Platz 42 von 66 NHL-Goalies. Also nicht ganz so gut, aber trotzdem als Backup musst du ja erstmal, darfst du Spiele nicht verlieren. Das war weitestgehend okay. Eine kleine Wildcard habe ich noch, übrigens hier Sunny Milano, der war verletzt letztes Jahr, sehr wenig gespielt, hat überhaupt gespielt, einmal kurz reingeschaut, ja, drei Spiele gemacht, der könnte eben zurückkommen zur neuen Saison und wäre auch nochmal jemand, der vielleicht dann in die zweite, dritte, eher vierte Sturmreihe mit reinrutscht und da nochmal Spencer Carberry Kombinationsmöglichkeiten gibt, aber grundsätzlich ist das eben jemand, der jetzt auch nicht für einen Riesenausschlag in die ein oder andere Richtung dort entsprechend sorgen wird. Was ist für die Washington Capitals in der nächsten Spielzeit möglich? Wenn wir uns die Metropolitan angucken, würde ich persönlich sagen, dass die Carolina Hurricanes besser sind als die Washington Capitals und danach gehen schon die Fragezeichen los, ich sehe sie mit den Devils und den Rangers so in einer gemeinsamen Gemengelage. Sie sollten besser sein als die Islanders, sie sollten besser sein als die Blue Jackets, aber ich sehe sie jetzt auch nicht als hundertprozentig Playoff-Kandidat. Also ich sage jetzt mal, von Platz 2 bis Platz Nummer 5 ist alles drin. Abhängig von, natürlich wie immer, Verletzungen, auch Torhüterleistungen. Wie entwickeln sich die Teams drumherum? Da gab es Teams wie zum Beispiel die Devils, auf die schaue ich übrigens in der nächsten Saison, die auch sehr, sehr viele Verletzungen hatten und dementsprechend da vielleicht auch eine bessere Saison in der nächsten Spielzeit haben. Die New York Rangers haben einen neuen Coach, die hatten letztes Jahr auch sehr, sehr viel Unruhe drin. Auch da ist einiges möglich und dann kannst du ganz, ganz schnell eben von Platz 1 in der Division auch auf Platz Nummer 4 abrutschen und da habe ich schon des Öfteren erwähnt, ich halte die Atlantic für stärker und dann kann es durchaus sein, dass es nicht einmal für einen Wildcard-Platz reicht. Ich denke, irgendwo Platz 3, Platz 4 wird es sein für die Washington Capitals, aber das muss man dann auch entsprechend abwarten. Wie seht ihr das? Was sind eure Meinungen zum Team aus der Hauptstadt und natürlich auch zu den ganzen anderen Teams? Sehr, sehr gerne Fragen und Feedback, auch generell, habe ich in der letzten Sendung, glaube ich, auch schon gesagt, zu den Vorschau-Sendungen allgemein, zur Art und Weise, zur Struktur. Wie gesagt, wie immer, was fehlt euch da? Was hättet ihr gerne? Was stört euch? Sehr, sehr gerne mir dann auch schreiben. Die diversen Möglichkeiten kennt ihr alle. Ansonsten auch in den Shownotes schauen. Ja, und dann sage ich mit dem Verweis darauf, dass die Devils eben nochmal das Team sind, das in der nächsten Sendung kommt für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.